Station 7, eigentlich Paulstraße 9. Doch dieses Stück Paulstraße ist in der Europapassage verschwunden, die seit einigen Jahren hier steht. An der Stelle in der Europapassage, wo damals Ende des 19. Jahrhunderts das Haus Paulstraße 9 stand, befindet sich heute eine Gedenktafel. 1886 hatte sich Lida Gustava Heimann zu ihrem 18. Geburtstag von ihrem Vater das Haus Paulstraße 9 gewünscht. Lida Gustava Heimann wurde 1868 in Hamburg geboren und starb 1943 im Exil in Zürich. Sie war eine Frauenrechtlerin und gehörte dem radikalen Zweig der bürgerlichen Frauenbewegung an. Lida Gustava Heimann war von ihrem Vater als Verwalterin seines 6 Millionen Mark Nachlasses bestimmt worden. Als er starb, bedurfte es immenser Auseinandersetzungen mit dem Hamburger Staat, bis Lida Gustava dieses Amt antreten konnte. In ihrer Funktion als Nachlassverwalterin versuchte sie, soziale Not zu lindern und sich für Fraueninteressen einzusetzen. 1896 gründete sie hier in der Paulstraße 9 einen Mittagstisch für erwerbslose Frauen mit angegliedertem Kindergarten. Ein Jahr später richtete sie ebenfalls hier eine Art Frauenhaus ein, wo sich Frauen Rat und Schutz holen konnten. Im selben Jahr gründete sie mit Helene Bonfort die Ortsgruppe Hamburg des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, abgekürzt ADF genannt, aus dem sie aber bald wieder austrat, weil sie mit deren Zielen nicht übereinstimmte.
An diese alten Tanten vom ADF kann ich mich noch sehr gut erinnern. Wahrlich, wir hatten uns nicht aus den Familienfesseln befreit, um uns von diesen alten Damen des ADF schulmeistern zu lassen. Und als Helene Bonfort, die Vorsitzende des ADF, wieder einmal in einer Vorstandssitzung unseren Vorschlägen entgegentrat, erklärte ich, es sei bedauerlich, dass sie das Schulmeistern nicht lassen könne. Sie war Lehrerin gewesen. Sie habe keine Schulklasse vor sich, sondern erwachsene Menschen, die alle gleichberechtigt seien. Sie wies meine Bemerkung als ungehörig zurück und beantragte die Aufnahme meiner Äußerungen in das Protokollbuch. Dieses kindische Benehmen gab mir Veranlassung, endlich zu tun, was ich schon lange vorhatte. Ich sagte den Damen, dass für mich kein Interesse bestehe, weiter mit ihnen in ihrem Damenkränzchen zu arbeiten. Auf solche Weise komme man nicht zum Ziel.
Die Radikalen, zu denen Lida Gustava Heimann gehörte, wollten sich nicht nur ehrenamtlich mit sozialer Tätigkeit und Wohlfahrt beschäftigen, so wie es viele Frauen des Bürgertums seit Jahrhunderten taten. Lida Gustava forderte, dass soziale Tätigkeit von Frauen auch zu einem Erwerbszweig für Frauen werden müsse. Bis 1918 waren Frauen von den Ämtern der öffentlichen Armenpflege in Hamburg ausgeschlossen gewesen. Deshalb hatte Lida Gustava Heimann 1895 einen Brief an den Direktor der Hamburgischen Armenanstalten, Dr. Emil Münsterberg, geschrieben und ihn gefragt,
ob es vielleicht in seiner Kraft stünde, einmal versuchsweise Frauen anzustellen. Was meinen Sie wohl, was dieser Dr. Münsterberg antwortete? Er hielt eine persönliche Rücksprache mit mir für nicht notwendig. Damit sei für ihn die Angelegenheit vom Tisch.
Vehement traten die Radikalen auch für die volle staatsbürgerliche Gleichstellung der Frau ein. 1898 kam es zur Abspaltung der Radikalen vom ADF. Lida Gustava Heimann gründete zwei Jahre später mit den Abtrünnigen die Hamburger Ortsgruppe des Vereins Frauenwohl. Und weitere zwei Jahre später, 1902, rief Lida Gustava Heimann in Hamburg zusammen mit Minna Kauer und Dr. Anita Augsburg den Deutschen Verein für Frauenstimmrecht ins Leben. Hamburg wurde damit zum Zentrum der Stimmrechtsbewegung.
Ich kann mich noch gut erinnern. Ein großer Streit zwischen uns und dem gemäßigten Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung entbrannte 1905, als in Altona vier junge Männer, die ein 15-jähriges Dienstmädchen vergewaltigt hatten, vom Gericht freigesprochen worden waren mit der Begründung, das Mädchen wäre nicht mehr Jungfrau gewesen und habe sich nicht gewehrt.
Wir vom Verein Frauenwohl führten eine Protestveranstaltung durch, und zwar direkt am Wohnort der jungen Herren, nämlich im exklusiven Blankenese. Die Damen vom Allgemeinen Deutschen Frauenverein nahmen nicht an der Veranstaltung teil. Sie kamen mit der fadenscheinigen Ausrede, da die Gerichtsverhandlung nicht öffentlich gewesen war, könne sich der Verein auch kein genaues Bild darüber machen, was tatsächlich vorgefallen sei. Außerdem habe der Verein erfahren, dass das Mädchen tatsächlich nicht unbescholten gewesen sei. Na und, kann ich da nur erwidern? Was heißt hier schon unbescholten oder nicht? Was macht das für einen Unterschied? Ein Nein, geäußert von einer Frau, egal in welcher Situation, ist ein Nein. Und das ist zu akzeptieren. Auch dann, wenn's den Mann noch so sehr in der Hose juckt. Überhaupt die ganze Sache mit der elenden Doppelmoral. Aber das ist Ihnen ja heute im 21. Jahrhundert auch nichts Unbekanntes. Da hat sich seit meinem Abgang von dieser schönen Welt in den letzten 70 Jahren nicht viel getan. Was haben wir gekämpft gegen diese Doppelmoral? Aber es gibt nur eine Moral. Sie ist die gleiche für beide Geschlechter. Diese Parole haben wir immer wieder lautstark skandiert. Wir traten ein gegen die Kriminalisierung der Prostitution. Ich war damals 27 Jahre alt geworden, ohne zu wissen, was ein Bordell ist. Ich ging den Dingen nach und erfuhr, dass die Männer unter dem Vorwand hygienischer Notwendigkeit zur Befriedigung ihres überzüchteten Sexuallebens wahre Lasterhöhlen schufen, in denen die Frauen misshandelt, zur Ware gestempelt, ausgebeutet und obendrein als Paria gebrandmarkt wurden. Ich machte Rundgänge durch St. Pauli, um den finsteren Geschäften der Mädchenhändler auf die Spur zu kommen. Ich ließ in St. Paulis Lokalen Handzettel in die Mäntel der Prostituierten stecken, um sie auf mein Frauenhaus hier in der Paulstraße aufmerksam zu machen. Und ich zeigte 1902 einen Bordellbesitzer wegen Kuppelei an. Aber die Behörden schlugen den Fall nieder. Da erstattete ich eben Anzeige gegen den Hamburger Senat wegen Justizverweigerung. Damit war die Angelegenheit in den Händen der Reichsbehörden, die allerdings ebenso wenig einschritten. Jedoch musste sich der dafür zuständige Hamburger Senator im Reichstag einigen peinlichen Fragen stellen.
Seit Beginn des Ersten Weltkrieges stand in der radikalen bürgerlichen Frauenbewegung auch der Kampf für Frieden an erster Stelle. Lieder Gustava Heimann und zahlreiche andere Frauen aus vielen Ländern der Welt organisierten den ersten internationalen Friedenskongress, der 1915 in Den Haag stattfand. Lieder Gustava Heimann, die mittlerweile nicht mehr in Hamburg wohnte, sondern mit ihrer Lebensgefährtin Dr. Anita Augsburg nach München gezogen war, erhielt im März 1916 vom Bayerischen Kriegsministerium ein Schreiben, worin es hieß, Lieder Gustava Heimanns pazifistische Agitation würde die öffentliche Sicherheit gefährden. Das Ministerium drohte ihr, den Aufenthalt in Bayern zu verbieten. 1917 wurde Lieder Gustava aus Bayern ausgewiesen. Zwei Jahre später kehrte sie zurück und nahm am Münchner Rätekongress teil. Ein parteipolitisches Engagement lehnten beide Frauen ab.
Wir hatten genug negative Erfahrungen mit der liberalen deutschen freisinnigen Partei gemacht. Männerpolitik und Männerparteien kamen für uns nicht mehr in Frage.
Lieder Gustava Heimann und ihre Freundin Dr. Anita Augsburg traten vehement gegen den Hitlerfaschismus auf. Als sich beide Ende Januar 1933 im Ausland befanden, wurde Lieder Gustavas nicht unerheblicher materieller Besitz beschlagnahmt und beiden Frauen die Staatsbürgerrechte aberkannt. Lieder Gustava Heimann und Dr. Anita Augsburg blieben in der Schweiz im Exil. Auch in der Immigration ging ihr Kampf für den Frieden weiter. Immer wieder riefen sie zum Boykott gegen Hitler-Deutschland auf. Beide starben kurz hintereinander im Jahre 1943.